Hund und Wolf. Tramwagen, Kutschen, Karren, Reiter, Fabrikarbeiter, Bettler und Bürger, Dienstmädchen in gestärkten Schürzen, Soldaten und Zwerge, die sich von ihren menschlichen Dienern durch das Gedränge tragen ließen. Jacob hatte die Straßen von Vena noch nie so überlaufen gesehen. Und er brauchte fast eine Stunde vom Bahnhof zu dem Hotel, in dem er immer abstieg, wenn er in die Hauptstadt kam. Die Zimmer hatten mehr mit der Schatzkammer eines Blaubarts gemein als mit den kargen Kammern in Chanuts Gasthaus. Aber Jacob gefiel es ab und zu, in einem Himmelbett zu schlafen. Außerdem bezahlte er eins der Zimmermädchen dafür, dass sie immer ein paar frische Kleider für ihn bereithielt, die selbst für eine Audienz im Palast gut genug waren. Das Mädchen verzog keine Miene, als er ihm seine mit Blut und Schmutz bedeckten Kleider gab. Sie war solche Flecken von ihm gewohnt. Die Glocken der Stadt schlugen 12, als Jacob sich auf den Weg zum Palast machte. An vielen Hauswänden waren Anti-Gold-Parolen auf die Plakate mit dem Foto des Brautpaars geschmiert. Sie wetteiferten mit den pompösen Schlagzeilen, die die Zeitungsverkäufer an jeder Ecke verkündeten. Ewiger Frieden, historisches Ereignis, zwei mächtige Reiche, unsere Völker, dieselbe Vorliebe für große Worte auf beiden Seiten des Spiegels. Jacob hatte dem Hoffotografen, der das Brautpaar verewigt hatte, vor einem Jahr selbst Modell gestanden. Der Mann verstand sein Handwerk, aber die Prinzessin machte es ihm nicht leicht. Die Schönheit, zu der die Feenlilie Amalie von Austrien verholfen hatte, war kalt wie Porzellan, und ihr Gesicht war auch im echten Leben so ausdruckslos wie auf den Plakaten. Ihr Bräutigam dagegen sah selbst auf den Fotos aus wie steingewordenes Feuer. Die Menschenmenge vor dem Palast war so groß, dass Jacob Mühe hatte, sich zu dem schmiedeeisernen Tor durchzudrängen. Die kaiserlichen Garden richteten die Bajonette auf ihn, sobald er davor stehen blieb, doch zum Glück entdeckte er unter einem der Federbuschhelme ein Gesicht, das er kannte. Justus Kronsberg, jüngster Sohn eines Landadligen. Seine Familie verdankte ihren Reichtum der Tatsache, dass in den Wiesen seines Vaters Schwärme der Elfen lebten, deren Garn und Glas so viele Kleider am Hof schmückten. Die Kaiserin ließ für die kaiserliche Garde nur Soldaten zu, die mindestens 2 Meter groß waren, und der jüngste Kronsberg-Sohn war keine Ausnahme. Justus Kronsberg überragte Jacob um einen halben Kopf, den Helm nicht mitgerechnet, aber sein spärlicher Schnurrbart verbarg nicht, dass er immer noch das Gesicht eines Kindes hatte. Jacob hatte einen von Justus' Brüdern vor Jahren vor einer Hexe beschützt, die sehr verärgert darüber gewesen war, dass er ihre Tochter zurückgewiesen hatte. Der Vater sandte ihm zum Dank immer noch jedes Jahr so viel Elfenglas, dass es Knöpfe für all seine Kleider lieferte. Dass es vor Stilzen und Däumlingen schützte, hatte sich allerdings nicht bewahrheitet. »Jacob Reckless!« Der jüngste Kronsberg sprach den weichen Dialekt, den man in den Dörfern nahe der Hauptstadt hörte. »Mir hat erst gestern jemand erzählt, die Gäul hätten dich erschlagen.« »Tatsächlich?« Jacob griff sich unwillkürlich an die Brust. Der Mottenabdruck färbte ihm immer noch die Haut. »Wo haben Sie den Bräutigam einquartiert?« fragte er, als Kronsberg ihm das Tor öffnete. »Im Nordflügel?« Die anderen Wachen musterten ihn misstrauisch. »Wo sonst?« Kronsberg senkte die Stimme. »Kommst du von einem Auftrag zurück? Ich habe gehört, dass die Kaiserin 30 Goldtaler auf einen Wünschsack ausgesetzt hat, seit der krumme König sich damit brüstet, einen zu besitzen.« »Ein Wünschsack. Chanut besaß einen. Jacob war dabei gewesen, als er ihn einem Stilz gestohlen hatte. Aber selbst Chanut war nicht so gewissenlos, ein solches Ding in die Hände einer Kaiserin zu geben.« Man musste nur den Namen eines Feindes nennen und der Sack ließ ihn spurlos verschwinden. Der krumme König hatte sich auf die Art angeblich schon 100 davon Männern entledigt. Jacob blickte hinauf zu dem Balkon, auf dem die Kaiserin am nächsten Tag ihren Untertanen das Brautpaar präsentieren würde. »Nein, wegen des Wünschsacks bin ich nicht hier«, sagte er. »Ich bringe ein Geschenk für die Braut. Grüß deinen Bruder und deinen Vater von mir.« Justus Kronsberg war sichtlich enttäuscht, nicht mehr zu erfahren, aber das Tor zum ersten Palasthof öffnete er Jacob trotzdem. Schließlich verdankte sein Bruder ihm, dass er keine Kröte am Grund irgendeines Brunnens war oder, was viele Hexen inzwischen bevorzugten, eine Fußmatte oder ein Tablett für ihr Teegeschirr. Es war 3 Monate her, dass Jacob zuletzt im Palast gewesen war. Er hatte in den Wunderkammern der Kaiserin eine Zaubernuss auf ihre Echtheit geprüft. Die weiten Höfe nahmen sich im Vergleich zu dem, was sie in der Gäulfestung gesehen hatte, fast bescheiden aus. Und die Gebäude, die sie umgaben, schienen trotz ihrer Kristallbalkone und vergoldeten Dachfirste schlicht im Vergleich zu dem hängenden Palast. Aber die Pracht im Inneren war immer noch beeindruckend. Die austrischen Kaiser hatten besonders im Nordflügel an nichts gespart. Schließlich war er erbaut worden, um ihren Gästen den Reichtum und die Macht des Kaiserreichs zu demonstrieren. An den Säulen der Eingangshalle rankten Früchte und Blüten aus Gold. Der Fußboden war aus weißem Marmor. Auch von Mosaiken verstanden die Gäul mehr als ihre Feinde. Und die Wände waren bemalt mit Austriens Sehenswürdigkeiten, den höchsten Bergen, ältesten Städten, schönsten Schlössern. Die Ruine, die den Spiegel beherbergte, war noch in alter Pracht abgebildet und Schwanstein war ein Märchenidyll zu ihren Füßen. Weder Straßen noch Eisenbahngleise durchzogen die gemalten Hügel. Stattdessen wimmelten sie von all dem, was die Vorfahren der Kaiserin mit Leidenschaft gejagt hatten. Riesen und Hexen, Wassermänner und Lorelei, Einhörner und Menschenfresser. Entlang der Treppe, die in die oberen Stockwerke führte, hingen weniger friedliche Bilder. Der Vater der Kaiserin hatte sie malen lassen. See- und Landschlachten, Sommer- und Winterschlachten, Schlachten gegen seinen Bruder in Lothringen, den Vetter in Albion, rebellische Zwerge und die Wolfsfürsten im Osten. Jeder Gast, wo immer er herkam, fand mit Sicherheit ein Gemälde, das seine Heimat im Krieg mit dem Kaiserreich zeigte. Und natürlich gehörte er immer zu den Verlierern. Nur die Gäul waren die Treppen hinaufgestiegen, ohne ihre Vorfahren auf einem gemalten Schlachtfeld untergehen zu sehen. Denn seit sie sich Schlachten mit den Menschen lieferten, waren ohne Ausnahme sie die Sieger gewesen. Die beiden Wachen, die Jacob auf der Treppe entgegenkamen, hielten ihn nicht an, obwohl er bewaffnet war, und der Diener, der ihnen nachhuschte, nickte ihm ehrerbietig zu. Jeder im Nordflügel kannte Jacob Reckless, denn Therese von Austrien ließ ihn gern rufen, damit er wichtige Gäste durch ihre Wunderkammern führte und ihnen wahre und unwahre Geschichten über die dort ausgestellten Schätze erzählte. Die Gäul waren im zweiten und prächtigsten Stock untergebracht. Jacob sah ihre Posten, sobald er in den ersten Korridor spähte. Sie blickten zu ihm herüber, aber Jacob tat, als bemerkte er sie nicht, und wandte sich nach links, wo gleich neben der Treppe ein Saal lag, in dem die Kaiserin ihr Interesse am Rest der Welt demonstrierte, indem sie die Reiseandenken ihrer Familie ausstellte. Der Saal war leer, wie Jacob gehofft hatte. Die Gäul waren nicht an der Trollfellkappe interessiert, die der Urgroßvater der Kaiserin aus Jettland heimgebracht hatte, oder an Leprechaun-Stiefeln aus Albion. Und was immer in den Büchern, die die Wände säumten, über ihresgleichen stand, war sicher nicht schmeichelhaft. Der Nordflügel war weit entfernt von den Gemächern, in denen die Kaiserin residierte, was ihren Gästen die Illusion gab, unbeobachtet zu sein. Aber hinter den Wänden gab es ein Netz von Geheimgängen, mit dem sich jedes Zimmer beobachten und in einigen Fällen sogar betreten ließ. Jacob hatte der Tochter eines Botschafters auf die Art ein paar nächtliche Besuche abgestattet. Man betrat die Gänge durch getarnte Türen und eine davon verbarg sich hinter einem kaiserlichen Reiseandenken aus Lothringen. Der Vorhang war bestickt mit Perlen, wie man sie im Magen von Däumlingen fand, und die Tür, die der schwere Stoff verbarg, sah aus wie ein Teil der Holztäfelung. Jacob stolperte über den Kadaver einer Ratte, als er den dunklen Gang dahinter betrat. Die Kaiserin ließ sie regelmäßig vergiften, aber die Nager liebten ihre Geheimgänge. In die Wände waren alle 3 Meter Gucklöcher von der Größe eines Daumennagels eingelassen, die auf der anderen Seite durch Stuckornamente oder falsche Spiegel getarnt waren. Im ersten Raum, in den Jacob blickte, staubte ein Kammermädchen die Möbel ab. Im zweiten und dritten hatten die Gäul provisorische Büros eingerichtet, und Jacob hielt unwillkürlich den Atem an, als er Henshaw hinter einem der Tische sitzen sah. Aber er war nicht seinetwegen gekommen. Es war stickig in den dunklen Gängen und die Enge ließ das Herz schneller schlagen. Das Singen einer Zofe drang durch die dünnen Wände und das Klirren von Geschirr, aber Jacob schaltete hastig die Taschenlampe aus, als er plötzlich direkt vor sich ein Husten hörte. Natürlich, Therese von Austrien ließ all ihre Gäste belauschen. Warum sollte es bei ihrem größten Feind anders sein, auch wenn sie ihm ihre Tochter zur Frau gab? Eine Gaslampe leuchtete vor ihm auf. Sie beschien einen Mann, der so blass war, als verbrächte er sein ganzes Leben in den lichtlosen Gängen. Jacob verbarg sich mit angehaltenem Atem in der Dunkelheit, bis der kaiserliche Spion an ihm vorbeigeschlurft und durch die getarnte Tür verschwunden war. Falls er ging, um Ablösung zu holen, blieb nicht viel Zeit. Der Spion hatte den Raum beobachtet, nach dem Jacob gesucht hatte. Er erkannte die Stimme der dunklen Fee, bevor er sie durch das winzige Loch sah. Nur ein paar Kerzen beleuchteten das Zimmer dahinter. Die Vorhänge waren zugezogen, aber das Sonnenlicht sickerte unter dem blassgoldenen Brokat hervor. Und sie stand vor einem der verhängten Fenster, als wollte sie ihren Geliebten vor dem Licht beschützen. Ihre Haut leuchtete selbst in dem abgedunkelten Raum wie fleischgewordenes Mondlicht.
»Sieh sie nicht an, Jacob!«
Der König der Goyle stand an der Tür. Feuer im Dunkeln. Jacob glaubte, seine Ungeduld selbst hinter der Wand zu spüren. »Du verlangst, dass ich an ein Märchen glaube?« Jedes Wort füllte den Raum. Seine Stimme verriet seine Stärke und die Fähigkeit, sie in Zaum zu halten. »Ich gebe zu, es amüsiert mich, dass all die es tun, die verlangen, dass wir zurück unter die Erde kriechen. Aber erwarte nicht, dass ich so naiv bin. Kein Mann kann mir nur durch die Farbe seiner Haut verschaffen, was die beste Armee nicht erkämpfen kann. Ich bin nicht unbesiegbar, und kein Jade-Gäuel wird mich dazu machen. Selbst diese Hochzeit wird mir nur für eine Weile Frieden geben.« Die Fee wollte etwas erwidern, aber er ließ sie nicht zu Wort kommen. »Es gibt Aufstände im Norden, und im Osten haben wir nur Ruhe, weil sie sich lieber gegenseitig erschlagen. Im Westen nimmt der krumme König meine Bestechungsgelder und rüstet hinter meinem Rücken auf, von seinem Vetter auf der Insel ganz zu schweigen. Den Onyx-Gäuel gefällt meine Hautfarbe nicht. Meine Munitionsfabriken produzieren nicht so schnell, wie meine Soldaten schießen. Die Lazarette sind überfüllt und die Partisanen haben zwei meiner wichtigsten Schienenwege gesprengt. Soweit ich mich erinnere, ist in den Märchen, die meine Mutter erzählt hat, von all dem nicht die Rede. Lass das Volk an den Jade-Gäuel und an Glückssteine glauben. Aber die Welt ist inzwischen aus Eisen gemacht.« Er legte die Hand auf die Klinke und musterte die Goldbeschläge, die das Türblatt schmückten. »Sie machen schöne Dinge«, murmelte er. »Ich frage mich nur, warum Sie so besessen von Gold sind. Silber ist so viel schöner.«
»Versprich, dass er an deiner Seite bleibt.«
Die Fee streckte die Hand aus und alles Gold in dem dunklen Raum überzog sich mit Silber. »Selbst wenn du ihr das Ja-Wort gibst, bitte.« »Er ist ein Menschengäuel. Selbst die Jade lässt meine Offiziere diese Tatsache nicht übersehen. Und er ist unerfahren als jeder andere meiner Leibwächter.«
»Er hat sie trotzdem alle geschlagen. Versprich es.«
Er liebte sie. Jacob sah es auf seinem Gesicht. So sehr, dass es ihm Angst machte. »Ich muss gehen.« Er wandte sich um, aber als er die Tür öffnen wollte, gehorchte sie ihm nicht. »Lass das«, fuhr er die Fee an. Sie ließ die Hand sinken und die Tür sprang auf.
»Versprich es«, sagte sie noch einmal. »Bitte.«
Doch ihr Geliebter ging, ohne zu antworten, und sie war allein.
»Jetzt, Jacob.«
Er tastete nach einer geheimen Tür, aber seine Finger fanden nichts als eine hölzerne Wand, und die Fee ging auf die Tür zu, durch die ihr Geliebter sie verlassen hatte.
»Nun mach schon, Jacob. Noch ist sie allein. Draußen wird es Wachen geben.«
Vielleicht konnte er die Wand eintreten. Und dann, schon der Lärm würde ein Dutzend Gäuel herbeirufen. Jacob stand immer noch in dem engen Gang und wusste nicht, was er tun sollte, als ein Gäuelsoldat zu der Fee in das dunkle Zimmer trat. Jadehaut. Es war das erste Mal, dass Jacob seinen Bruder in der grauen Uniform sah. Will trug sie, als hätte er nie etwas anderes getragen. Nichts an ihm erinnerte noch daran, dass er ein Mensch gewesen war. Vielleicht waren seine Lippen im Vergleich zu denen der Gäuel etwas voller und sein Haar etwas feiner, aber selbst der Körper seines Bruders sprach eine andere Sprache. Und er blickte die Fee an, als wäre sie Anfang und Ende der Welt.
»Ich habe gehört, dass du Kamiens besten Leibwächter entwaffnet hast.«
Sie strich Will übers Gesicht.
das Gesicht, das ihr Zauber in Jade verwandelt hatte.
»Er ist nicht halb so gut, wie er denkt!«
Sein Bruder hatte nie so geklungen. Will war nie auf einen Kampf aus gewesen oder darauf, seine Kräfte mit jemandem zu messen. Nicht einmal mit seinem Bruder. Die dunkle Fee lächelte, als Will die Finger fast zärtlich um den Säbelgriff schloss. Finger aus Stein.
»Ich werde dich für ihn bezahlen lassen«,
dachte Jacob, während er in Hass und hilflosem Schmerz ertrank.
»Und deine Schwester hat den Preis festgesetzt.«
Den Spion hatte er vollkommen vergessen. Der Mann riss entsetzt die Augen auf, als seine Lampe Jacobs Gestalt aus der Dunkelheit löste. Jacob schlug ihm die Taschenlampe gegen die Schläfe und fing den zusammensackenden Körper auf. Aber eine der mageren Schultern streifte die Holzwand und die Gaslampe fiel zu Boden, bevor Jacob sie auffangen konnte. »Was war das?« hörte er die Fee fragen. Jacob löschte die Lampe und hielt den Atem an. Schritte. Er tastete nach der Pistole, bis ihm einfiel, wer da auf die Holzwand zukam. Will trat sie ein, als wäre sie aus Pappmaché, und Jacob wartete nicht ab, bis sein Bruder sich durch das zersplitterte Holz zwängte. Er stolperte zurück zu der getarnten Tür, während die dunkle Fee nach den Wachen rief.
»Bleib stehen, Jacob.«
Aber nichts hatte ihm je so viel Angst gemacht wie die Schritte, die ihm folgten. Will sah in der Dunkelheit sicher ebenso gut wie Fuchs, und er war bewaffnet.
»Mach, dass du aus der Dunkelheit kommst, Jacob. Da ist er im Vorteil.«
Jacob riss den Vorhang herunter, als er durch die getarnte Tür ins Freie stolperte. Das plötzliche Licht blendete Will. Er hob schützend den Arm vors Gesicht und Jacob schlug ihm den Säbel aus der Hand.
»Lass den Säbel liegen, Will!«
Er richtete die Pistole auf ihn. Will bückte sich trotzdem. Jacob versuchte, ihm den Säbel aus der Hand zu treten, doch diesmal war sein Bruder schneller.
»Er wird dich töten, Jacob. Schieß!«
Aber er konnte nicht. Es war immer noch dasselbe Gesicht, auch wenn es aus Jade war.
»Will, ich bin es!«
Will stieß ihm den Kopf ins Gesicht. Das Blut lief Jacob aus der Nase und er schlug den Säbel seines Bruders nur mit knapper Not zur Seite, bevor ihm die Klinge die Brust aufschlitzte. Wills nächster Hieb schnitt ihm den Unterarm auf. Er kämpfte wie ein Gäul, ohne zu zögern, kalt und präzise, jede Furcht gelöscht von ihrem Zorn.
»Ich habe gehört, dass du Kamiens besten Leibwächter entwaffnet hast. Er ist nicht so gut, wie er denkt.«
Noch ein Hieb.
»Wehr dich, Jacob.«
Klinge auf Klinge. Geschliffenes Metall statt der Spielzeugwaffen, mit denen sie sich als Kinder geschlagen hatten. So lange her. Über ihnen fing sich das Sonnenlicht in den Glasblüten eines Kronleuchters und der Teppich trug das Muster der Hexen, auf denen sie den Frühling herbeitanzten. Will rang nach Atem. Sie keuchten beide so laut, dass sie die kaiserlichen Garden erst bemerkten, als sie die langen Flinten auf sie richteten. Will wich vor den weißen Uniformen zurück und Jacob stellte sich unwillkürlich schützend vor ihn, so wie er es immer getan hatte. Aber sein Bruder brauchte seine Hilfe nicht. Auch die Gäul hatten sie gefunden. Sie kamen aus der getarnten Tür. Graue Uniformen hinter ihnen, weiße vor ihnen. Will senkte den Säbel erst, als einer der Gäul ihm mit scharfer Stimme den Befehl gab. »Brüder.«
»Dieser Mann hat versucht, in die Gemächer des Königs einzudringen.«
Ihr Offizier war ein Onyx-Gäul und beherrschte die Sprache des Kaiserreichs fast akzentfrei. Will ließ Jacob nicht aus den Augen, während er an seine Seite trat. Immer noch dasselbe Gesicht und doch so wenig das seines Bruders, wie ein Hund einem Wolf glich. Jacob wandte ihm den Rücken zu. Er ertrug es nicht mehr, ihn anzusehen.
»Jacob Reckless!«
Er hielt den Garden den Säbel hin.
»Ich muss mit der Kaiserin sprechen.«
Der Gardist, der den Säbel entgegennahm, raunte dem Offizier etwas zu. Vielleicht hing auf irgendeinem Korridor noch das Porträt, das die Kaiserin von Jacob hatte malen lassen, nachdem er ihr den gläsernen Schuh gebracht hatte. Will blickte Jacob nach, als die Garden ihn abführten.
»Vergiss, dass du einen Bruder hattest, Jacob. Er hat es auch vergessen.«